Als ich heute Morgen von Villach hierher fuhr, war es ganz düster, neblig und dann so ein paar Kilometer auf einmal schien die Sonne. Herrlich, ne? Es gibt Zeiten im Leben, da ist es düster und dann scheint wieder die Sonne und dann wird es wieder düster. Das ist diese Welt. Ich habe ein Thema. Ihr Lieben, dieses Leben ist nicht genug. Dieses Leben ist nicht genug. Wir gehören ins Zentrum aller Dinge. Wir gehören eigentlich gar nicht hierher. Das ist hier nicht die Endstation. Wir gehören ins Zentrum aller Dinge. Da werden wir sein. Und darüber möchte ich reden. Jeder von uns war ja sicher schon mal in Wien und hat vor dem Stephansdom gestanden. Dieser hohe Turm. Warum so hoch? Was haben die sich dabei gedacht, die das gebaut haben? Warum? Ihr Lieben, diese alten Kirchtürme unserer Städte zeigen kraftvoll in den Himmel. Dahinter steht ein Glaube und dahinter steht eine Absicht, als die das damals gebaut haben. Diese Kirchtürme sind Stein gewordener Glaube an die Ewigkeit. Die zeigen uns sozusagen die Richtung, wo es hingeht, in die Ewigkeit. Die Ewigkeit, das sagen die Kirchtürme, deutlicher als alle Worte. Dahin seid ihr unterwegs. Ich war ja mal Gemeindepfarrer in einer Kirche, nicht ganz so hoch wie der Stephansdom, aber wenn ihr mich da gesehen hättet, dann hättet ihr endlich mal eine Achtung vor mir gehabt. Ne? Ja, der Klaus, der war so was wie ein Domprediger, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ne? Ja, doch. Das war eine Kirche, die war sowas von groß. Wenn ich hier vor dem Altar stand, dann fingen die ersten Reihen 25 Meter dahinter an. Also das war so akustisch ganz schlecht. Und dann musste ich auch immer die Liturgie singen. Und das ist nicht so mein Ding, aber das musste sein. Oh, ich sage dir, naja, war nicht so dolle, aber das Predigen, das hat mir Freude gemacht, das muss ich schon sagen. Also, in Stein gehauener Glaube an die Ewigkeit, das sind die Kirchtürmer. Die Ewigkeit, sagen sie deutlicher als alle Worte, dahin seid ihr unterwegs. In der Theologie nennt man die Lehre von der Ewigkeit, wer weiß das? Dieter, woher weißt du das? Habe ich dir schon mal erzählt, hä? Ja, ja, genau, Mensch. Also Eschatologie nennt man das, als die Lehre von der Ewigkeit, die Lehre von den letzten Dingen. Man könnte fast sagen, so wird ja dann die Ewigkeit auch behandelt, so ganz zuletzt. Irgendwann kommt es dann auch mal vor oder so, irgendwie zu allerletzt. Der große Theologe Emil Brunner hat sich einmal dagegen gestemmt und dagegen gewandt. Ich lese mal vor, was er geschrieben hat. Die Ewigkeitshoffnung ist ja nicht ein Stück des Glaubens, das letzte Stück genannt Eschatologie, sondern die Ewigkeitshoffnung ist das, worum es im christlichen Glauben überhaupt geht. Ohne dass es also nicht ein Stückchen ärmer wäre, sondern ohne dass es überhaupt nichts, ganz und gar nichts wäre. Genau in dem Sinne, wie es der Apostel von der Auferstehung Jesu sagt, ist Christus nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also die Lehre, die Eschatologie, die Lehre von den letzten Dingen, die Lehre von der Ewigkeit, ist das Eigentliche. Wenn das nicht ist, was wollen wir denn? Dann sind wir nicht als Würmer, Fraß oder Urnenasche demnächst. Mehr sind wir da nicht. Ne? Und das meinen wirklich die Atheisten. Wir reden dann von der Evolution, die ist ja unheimlich klug und hat sich angestrengt und hat dann den Menschen hervorgebracht, ja, damit er nach 80 Jahren von Würmern gefressen wird. Also fasse ich mich doch am Kopf und greife ins Leere. Ne? Also man erlebt auch immer mehr Naturwissenschaftler, die sagen, das mit der Evolutionstheorie, das ist Nonsens. Das ist wirklich Nonsens. Also, je älter ich werde, habe ich ja nie gedacht, dass ich mal so alt werde, aber je älter ich werde, umso mehr muss ich staunen über die kleinsten Dinge. Ja? Kürzlich habe ich gestaunt über meine Wimpern. Dieter, hättest du keine Wimpern, hättest du dauernd Dreck in den Augen. Ja, hat einer nachgedacht. Ne? Also diese vielen Dinge da, also die großen Dinge, die kleinen Dinge, alles kleine Wunder. Dahinter steckt ein Denken, dahinter steckt ein Geist. Das ist der Geist des ewigen, des lebendigen Gottes. Das ist der Schöpfergeist, ihr Lieben. Das ist es, also die Ewigkeit. Ja, nun muss ich allerdings was Trauriges sagen. Es gibt so Predigtforscher, die durchforschen die modernen Predigten. Und einer, der heißt Manfred Jusutis, das war Theologieprofessor in Göttingen. Und der hat mal 930 Predigten untersucht auf ein bestimmtes Thema hin. Wie kommt da sozusagen die Liebe Gottes zu den Sündern vor? Und gleichzeitig wollte er noch ein Kapitel schreiben, wie kommt in diesen 930 evangelischen Predigten in Deutschland, wie kommt da die Ewigkeit vor? Er wollte ein Kapitel über die Ewigkeit schreiben. Und dann schreibt er zum Schluss, dazu ist es nun nicht gekommen, denn in den 930 Predigten war nicht eine einzige, die über die Ewigkeit gesprochen hat. Also wenn ich jetzt in meiner alten deutschen Sprache rede, würde ich sagen, das ist scheiße. Wirklich, ja. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Er konnte nichts drüber schreiben. Kam nicht vor. Kam nicht vor. Und jetzt schreibt dieser Theologieprofessor, ihr denkt ja immer, die wären alle so gottlos sind die gar nicht. Der schreibt er, es geht doch darum, der Kirche des Evangeliums, das Evangelium zu erhalten, damit die verlorenen Menschen auch unserer Zeit in der Kirche nicht betrogen, sondern gerettet werden. Und damit die bedrohten Prediger sich mit ihrer Arbeit nicht den ewigen Tod verdienen. Ein evangelischer Theologieprofessor. Es gibt ja einige von euch, die predigen. Passt bloß auf. Nicht? Gilt ja auch mir. Damit wir uns mit unserer Arbeit nicht den ewigen Tod verdienen. Das ist nicht mal so, ja, hältst du eine Predigt, sondern da geht es um alles. Da geht es um die Ehre des ewigen Gottes. Wenn wir die Ewigkeit ausblenden, werden Nebensachen zu Hauptsachen. Wir werden zum Beispiel die Mitmenschen jenseits unserer Mauern dann dem Unglauben überlassen, sozusagen ihrem allergrößten Unglück. Und ihr Lieben, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Aber Gemeinden, die die Ewigkeit vor Augen haben, das sind immer auch missionarische Gemeinden. Weil sie darum wissen, es geht darum, dass Menschen in den Himmel kommen. Jetzt hört die Worte der Offenbarung, über die ich reden will. Offenbarung 21. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Eine heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir, sagt Johannes: Schreib die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Und dann sagte er zu mir: Nun ist alles erfüllt. Ich bin das A und das O. Das ist eigentlich im griechischen Testament Alpha und Omega, nicht? A und Z könnte man, würden wir sagen, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Also wer Sehnsucht nach dem Leben hat, dem werde ich das geben. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Unendlich schöne Dinge. Aber dann doch auch ein etwas sehr, sehr ernstes Wort. Schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten. Boah. Da frage ich mich natürlich auch, wann bin ich feige gewesen? Und wann habe ich vielleicht den Glauben verraten? Das geht nämlich ziemlich schnell. Das geht ziemlich schnell. Also schlimm jedoch wird es denen ergehen, die sich feige zurückziehen und den Glauben verraten, deren Leben in meinen Augen verabscheuungswürdig ist, die andere umbringen, es gibt ja auch Rufmord, sich Ausschweifungen hingeben, okkulte Praktiken ausüben oder Götzen anbeten. Auf sie und auf alle, die es mit der Lüge halten, wartet der See aus Feuer und brennendem Schwefel. Und das bedeutet, auf sie wartet der zweite Tod. Ach, ihr Lieben, mit diesem Bericht blicken wir in die Ewigkeit. Unsere Sinne und Gedanken werden an die Hand genommen und nach vorne gerichtet. Dieses Leben, das ist noch nicht genug. Dieses Leben ist noch nicht alles. Die Worte, die wir gehört haben, sind machtvoll der Vollendung zugewandt. Alles ist durchströmt mit dem Atem der auf uns zukommenden Ewigkeit. Es ist, als wolle dieses Wort uns mit Macht an die Hand nehmen, uns mit Macht ins Himmelreich ziehen, wo wir natürlich doch viel lieber mit beiden Beinen auf der Erde stehen. Himmel und Erde werden vergehen. Himmel und Erde werden vergehen. Aber meine Worte, sagt Christus, werden nicht vergehen. Darum gründet euer Dasein auf meine Worte. Gründet euer Dasein auf meine Worte. Ich komme ja ein bisschen rum und bin auch ein bisschen rumgekommen. In Österreich, in evangelischen Gemeinden, manchmal auch in katholischen Gemeinden und auch in freikirchlichen Gemeinden. Und dass man das da nun so sehr alles auf das Wort Gottes gegründet ist, das kann man oft gar nicht so sagen. Manche Gemeinden, da ist überhaupt keine Bibelkenntnis mehr da. Überhaupt keine Bibelkenntnis. Habe ich mal in so einem Presbyterium gesessen und dann wollte ich so ein bisschen was erklären und dann sah ich da einen Schrank, so mit Glas davor und dahinter waren Bibeln. Ja, dann habe ich gesagt, lass uns doch mal gerade die Bibel aufschlagen. Er holt doch mal die Bibel raus. Schön, ihr habt ja die Bibel da alles stehen. Und wollen wir gerade einen Römerbrief aufschlagen. Ne? Ja, fing sie an. Mose. Josua. Ja, kriegst du doch die Krätze. Ne? Presbyter. Gemeindeleitung. Ja. Und heute bin ich schon, weil ich ja das ein paar Mal erlebt habe, ich habe ja auch ein bisschen fiesen Charakter. Ne? wenn ich mit solchen Leuten dann so zusammen bin, auch manchmal privat und so, ne? Und dann frage ich die mal so, was sagst du eigentlich über die Bergpredigt? Ja, wie? Ja, du bist ja evangelischer Presbyter, ne? Also die Bergpredigt, ne, ist ein tolles Ding. Ja, ja. Ja, was heißt ja, ja? Ja? Was steht denn da drin? Und dann kriege ich raus, die haben noch nie die Bergpredigt gelesen. Ja, Gemeindeleitung, aber nie die Bergpredigt gelesen. Ja? Freikirchler, seit 20 Jahren Freikirchler, aber nie die Bergpredigt gelesen. Ja? Ja, ihr nicht, ich rede ja nie von denen, die da sind, immer von denen, die nicht da sind. Ne? Ah, ihr Lieben, ich will damit nur sagen, die Bibelkenntnis ist sehr schwach. Ich habe einmal in meinem Leben einen Pfarrer kennengelernt, der war nicht sehr begabt. Also wenn ich den Predigen hörte, also ich habe so ein bisschen Gefühl, auch für Sprache. Der war Maurer gewesen und hat nur mal so ein bisschen Bibelschule. Und das war so ein Mosetyp, schwere Zunge, ne? Schwere Zunge. Und ich habe da manchmal gesessen und gelitten, wenn der predigte. Aber der hat seiner Gemeinde das Bibellesen beigebracht und das Beten. Und das war die lebendigste Gemeinde, die ich in ganz Österreich kennengelernt habe. Und der hat nicht brilliert als Prediger oder Theologe, aber der hat es verstanden, der Gemeinde das Bibellesen und das Beten beizubringen, weil er selber ein Bibelleser und ein Beter war. Das war der Punkt. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und ich habe oft gedacht, da müssen wir eigentlich hin. Da müssen wir eigentlich alle hin. Alle wieder hin. Also, dieses Leben ist nicht genug, wir gehören ins Zentrum aller Dinge. Ich habe drei Teile. Im Zentrum aller Dinge erleben wir vollendetes Glück. Zweitens, im Zentrum aller Dinge wird kein Leid mehr sein. Drittens, zum Zentrum der Dinge sind wir alle eingeladen. Zunächst mal, im Zentrum aller Dinge erleben wir vollendetes Glück. Da heißt es uns, vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen. Was ist das mit dem Thron? Ihr Lieben, das ist der Ort, von dem aus regiert wird. Der uns geschaffen hat, der regiert von diesem Thron aus. Das ist das Zentrum aller Dinge. In der Offenbarung, die richtige Offenbarung fängt eigentlich erst in Kapitel 4 an. Und da geht es dann los mit dem Thron. Es saß einer auf dem Thron. Und jetzt sieht man alles, die ganze Offenbarung, sozusagen von diesem Thron aus. Und um diesen Thron gibt es ihm. Da sind jetzt schon die, die vor uns gegangen sind. Die Gemeinde aller Zeiten. Der ist ein Blick gegönnt zu diesem Thron hin. Und so, darum geht es. Was geschieht im Zentrum aller Dinge? Wenn man das genau anschaut, kann man sagen, es geschieht nur eins. Gottes Lob, Gottes Lob, Gottes Lob. Anbetung. Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft. So steht es da in der Offenbarung. Das heißt, im Zentrum aller Dinge wird gelobt, gelobt, gelobt. Ja, aus glücklichem Herzen, nicht so auf Befehl, nicht so, wenn dann der Prediger sagt, jetzt singen wir mal ein Loblied und so, dann singen sie auch ein Loblied. Nein, sondern das kommt so aus tiefstem, tiefstem Herzen. Loben, was ist das eigentlich? Seht, es gibt ja auch in unserem Leben so Glücksmomente. Ich erinnere mich an einen Glücksmoment. Ich hatte eine ziemlich schwere Operation, Herz und Bypässe und so. Und das war in einer Zeit, da starb jeder Hundertste, da wurde jeder Hundertste aus der Narkose nicht mehr wach. Und ein guter Bekannter von mir, den ich wirklich sehr gut kannte, der hatte so eine Operation und war nicht wieder wach geworden. Ja. Und nun hatte ich das auch. Und dann habe ich richtig, richtig das erste Mal gespürt, dass mein Leben endlich ist. Ich hatte als Evangelist Vorträge gehalten. Ne? Du musst sterben und was dann? Boah, und ich habe da geredet, oh, Nicht? Da haben sich da, also da war schon was los. Oder Endstation Friedhof, willst du da hin? Und dann Endstation, ah, so ein junger Evangelist. Ne? Und ich habe immer gewusst, ich werde auch mal sterben. Aber meine Seele hat es nicht gewusst, verstehst du? Wenn es auf einmal ernst wird, dann sieht es völlig anders aus. Dann ist deine Seele auf einmal angesprochen. Jetzt weiß die das. Und dann habe ich mich wirklich, wirklich, wirklich darauf vorbereitet, nicht wieder aufzuwachen, sondern im Himmel aufzuwachen. Ich hatte richtig innerlich abgeschlossen. Boah, und dann kam diese Operation 11 Stunden lang. 11 Stunden? Ja, nee, von 10 Uhr vormittags bis abends 11. Und abends 11 hörte ich eine nette Stimme. Es ist alles gut gegangen. Und das war die Krankenschwester. Also ich lebte noch. Ne? So. Und das war dann so unwirklich für mich, dass ich noch lebte. Und dann kam ich zur Rehabilitation. Und dann wurde wieder ernst, Vorhof flimmern. Und dann oben in der ersten Etage waren Menschen, die fuhren da in Rollstühlen rum. Die hatten alle mal Vorhofflimmern gehabt und dann kam der Schlaganfall. Und mir wurde gesagt, wenn du nicht aufpasst, dann wirst du auch mal da oben mit dem im Rollstuhl fahren. Ah, das war alles so bedrückend. Und naja, dann wurde ich wieder behandelt und dann hörte das Vorhofflimmern auf und dann kam ich nach Hause und dann war ich im Moment allein in der Küche und dann ist mir so ein Jubel gekommen. Ja? Wenn du mich da gesehen hättest, hättest du gesagt, jetzt klickt, der Klaus dreht jetzt durch. Ne? Ich bin gesprungen und habe gesagt, juhu! Kein frommes Wort, kein frommes Lied, aber das war Gottes Lob. Das war Gottes Lob. Danke, ich darf noch leben. Danke, ich darf noch leben. Was mir was ich alles verpasst hätte, euch zum Beispiel, ich nicht kennengelernt. Ne? Das war, bevor ich euch kennenlernte. Also, ich durfte noch leben. Das ist also etwas unendlich Schönes. Glücksmomente. In der Ewigkeit haben wir dauernd Glücksmomente. Das ist gemeint mit dem Gotteslob. Kein Gotteslob auf Befehl, sondern Gotteslob so aus Innerstem heraus. Wir werden jubeln, jubeln, jubeln. Darum also geht es, darum geht es. Und jetzt ist was Überraschendes. Im Zentrum aller Dinge wird Gott gelobt, aber das Überraschende, dort wird nicht nur Gott gelobt, da werden auch wir Menschen gelobt. So steht es in der Heiligen Schrift. Paulus sagt mal, dann wird einem jeden von uns, einem jeden von Gott sein Lob zuteil. Wir loben Gott und Gott lobt uns. Boah. Man bist ja so ein bisschen ein Skrupeltyp, nicht? So ein bisschen so, mit mir ist nichts los und so. Kann zwar ganz gut spielen, aber sonst bin ich auch nicht so, kein Engel bin ich auch nicht. Denkt der Dieter vielleicht so, genau wie ich. Ne? Aber das ist nicht der Punkt, Dieter. Das ist nicht der Punkt. Gott lobt dich in der Ewigkeit. Weißt du warum? Es ist kein Makel mehr an dir und mir. Die Sünde ist vergeben. Was willst du dann noch über dich sagen oder was willst du über mich sagen? Nur noch Gutes. Da wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil. In der Ewigkeit wird gelobt, aber nicht nur der Schöpfer wird gelobt. Gott lobt seine Geschöpfe. Und wenn man sich genau überlegt, es kann ja nicht anders sein. Es ist uns alles vergeben. Da sind wir wirklich dann heilig. Es ist ja eigenartig, wie tief uns Lob auch jetzt hier auf Erden schon berührt. Ja? Du kannst einem Menschen durch Lob den Tag schön machen. Ja? Das ist so. Ja? Das ist so. Ich habe das sicher schon mal erzählt, dass das Lob einer Lehrerin mir als Kind gewissermaßen eine Lebenswende beschert hat. Habe ich schon mal erzählt, ne? Aber keine Runden, ein paar waren da nicht ja dabei. Kann ich noch mal kurz erzählen. Also ich war ein sehr problematisches Kind. Ich hatte ein halbes Jahr keine Schule und konnte nichts mehr. Und dann kam ich in eine andere Stadt, kam da in die Schule, hatte ein halbes Jahr keine Schule gehabt. Und wenn du dann so ja, so zweite Klasse bist, dann benimmst du dich auch so. Ich bin dann richtig Rowdy geworden. Und die Leute sagten, oh, was aus denen wohl noch wird. Ja? Ich war der Berliner, was aus dem Berliner wohl noch wird. Oh, 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 ja? Und so. Und ja, ich, das war schrecklich. Dann hatte ich einen Lehrer, der hat mich gehasst. Und ich habe den auch gehasst. Und dann wurde ich versetzt. Ich hätte gar nicht versetzt werden dürfen. Aber wir wurden alle versetzt, weil wir so viele Bombenangriffe hatten. Es wurde dauernd der Unterricht unterbrochen. Jetzt wurden alle Kinder übersetzt. Ich hatte nicht mal die erste Klasse bestanden und war plötzlich in der dritten Klasse. Also total überfordert. So, nun gab es nichts zu lesen, aber ich hatte einen Lesehunger. Und dann habe ich dauernd unser Lesebuch genommen. Jeden Abend, Fernsehen gab es auch nicht, jeden Abend mein Lesebuch gelesen. Das konnte ich auf einmal auswendig. So, und wenn Deutsch war, da habe ich brilliert. Ne? Da musste man aus dem Lesebuch vorlesen und Kläuschen konnte also ganz toll lesen, vorlesen. Das war so richtig schön. Auf jeden Fall kommt dann mal wieder dieser böse Lehrer, der mich gar nicht mochte, der war gleichzeitig der Schulleiter, kommt rein, spricht mit der Lehrerin und dann sieht er mich. Dann sagt er, wie ist der denn? Ich sagte, ja, jetzt geht's wieder los. Jetzt machen sie mich wieder zur Sau. Da sagt Dora Frische, so hieß er. Da sagt Dora Frische, Klaus, der macht sich gut. Du, ich hab da gesessen. Mir sind fast die Ohren abgefahren, ja. Und die Augen rausgekullert. Klaus, der macht sich gut. Ich sitze da und, ja, also wie so ein Träumender. Hab Hölle erwartet und den Himmel erlebt. Und jetzt wurde ich fleißig, das sage ich dir. Nur für Dora Frische, für meine Lehrerin. Und ich würde es jetzt mal so sagen, das hat mir eine Lebenswende beschert, ja. Also vielleicht ist durch dieses Lob überhaupt mein Geist erwacht. Irgendwie bin ich wach geworden. Also das Lob hat so viel getan. Wie kommt das, dass das Loben uns so unendlich gut tut? Jedem von uns tut das gut. Das ist ein Hauch aus der Ewigkeit. Denn da wird gelobt. Das ist Atmosphäre der Ewigkeit. Da wird gelobt. Ewigkeit heißt, es wird gelobt. Und wenn dir jemand ein Lob ausspricht, ein ehrliches Lob, dann ist das ein Hauch der Ewigkeit. Darum heißer Tipp, lobt andere Menschen so viel ihr könnt. Groß und klein, alt und jung. Das habe ich mir längst vorgenommen. Immer, wenn ich was Gutes über einen anderen denke, lasse ich es ihn wissen. Das ist ein Grundprinzip meines Lebens geworden. Ja? Damit kannst du, und die Amis, die sagen dann immer, you made my day, sagen sie dann. You made my day. Also du hast ja mir jetzt diesen Tag schön gemacht, so ungefähr. Also, darum eigentlich geht es. Darum geht es. Also einander häufig loben und den Atem der Ewigkeit gönnen. Den Atem der Ewigkeit gönnen. Ich war ja viel und oft in Amerika. Einmal ein ganzes Jahr haben wir dort gelebt. Dann später seit meiner Pensionierung war ich 20 Jahre lang, bin schon über 20 Jahre pensioniert. Da bin ich 20 Jahre, jedes Jahr drei Monate nach Amerika gefahren. Und dann waren wir Mitglieder, mal da, aber meistens so in einer Gemeinde. Wir waren Mitglieder in amerikanischen Gemeinden. Ihr Lieben, ich will euch jetzt nicht traurig machen, aber ich muss schon sagen, jedes Mal, wenn ich nach 3 Monaten heimkam, nach 3 Monaten Amerika und 3 Monaten Gemeinde Jesu Christi in Amerika, dann fühlte ich mich geradezu aufgebaut und erweckt. Die Amis, ich weiß jetzt nicht genau, ich kann das nicht sagen, wie das kommt, ihre Frömmigkeit ist eine andere. Und wenn ich jetzt überlege, was ist da anders, dann würde ich sagen, da wird mehr gelobt. Da wird mehr gelobt. Ja. Gar nicht so jetzt so, jetzt wollen wir mal kräftig loben, sondern das ist alles so, so automatisch kommt das so von denen. Zum Beispiel habe ich ein paar Mal erlebt, weil wir öfter mal dann wieder woanders waren. Wenn wir das erste Mal, meine Frau und ich, Gäste in einer Gemeinde waren, dann geht das bei denen so los. Jetzt sitzen sie alle da, ne? Natürlich viel mehr als hier. Und dann wird gefragt, wer ist denn zum ersten Mal hier? Haben wir uns gemeldet. Die ganze Gemeinde klatschte. Hatte ich ja noch nie erlebt, dass ich beklatscht wurde. Ne? Und so. Ich weiß, ihr liebt mich alle, aber geklatscht habt ihr auch noch nicht so richtig. Also, ich wollte nur sagen, ja. Ja, ja Heuchler. Alle, nein, das war schon gut gemeint. Auf jeden Fall, die haben geklatscht. Und dann kam jemand und gab uns eine Broschüre und eine Tafel Schokolade. Ja? Und in der Broschüre standen alle Termine und die Kreise und so weiter. Und weil die jetzt alle gesehen hatten, wir waren die Neuen, sobald der Gottesdienst vorbeikam, kamen dann ein paar Leute an und umgaben. Und oh, wie schön und so. Was macht er denn jetzt zum Lunch? Manche Gemeinden hatten offizielles Gemeindelunch nach dem Gottesdienst. Ne? Und andere, die luden uns dann ein. Komm doch mal zum Lunch. Und ruckzuck waren wir drin. Und dann hatten die aber nicht nur diesen Gottesdienst. Normalerweise hat man ja auch eine Bibelstunde. Aber die haben das so intelligent gemacht. Die Bibelstunde war nach dem Gottesdienst. Oder konnte man auch machen vor dem Gottesdienst. Auf jeden Fall im kleinen Kreis waren sie auch am Sonntag zusammen. Sagen wir mal erst Gottesdienst, dann ihre Sunday School nannten sie das, Sonntagsschule. So, entweder vor dem Gottesdienst oder nach dem Gottesdienst. Jetzt warst du im kleinen Kreis. Und weil sie so viel davon halten, dass man zusammen ist, machten sie in der Woche, nicht immer, so alle 14 Tage, Socializing nannten sie das. Also soziale Kontakte. Dann traf man sich im Restaurant und aß Krokodil. Ne? Traf man, das war in Florida. Also man traf sich im Restaurant und ja, das war dann so richtig schön. Oder Video nach dem Abend oder irgend sowas. Also es war schon irgendwie anders. Und wenn du dann nach 3 Monaten heimkamst, es war anders. Ja? Also und so etwas bräuchten wir eigentlich. Gemeinden voller Wertschätzung und Ehrerbietung. Das steht ja in der Heiligen Schrift, dass wir einander mit Ehrerbietung zuvorkommen sollen. Es gibt Christen, die haben sowas Inquisitorisches. Ne? Ja, habe ich früher schon erlebt, als junger Mensch. Da gab es dann so Gemeinschaftsstunden in Deutschland, so die landeskirchliche Gemeinschaft. Ein paar waren ganz gut, aber einige waren auch schrecklich. Ne? Da guckten sie immer durch, dachte, was ist mit mir, habe ich vielleicht meine Krawatte nicht schlicht genug oder was. Ne? Also die haben da, brauchtest du, wenn du da deine Vorträge gehalten hast, hat es erst mal 3 Tage gedauert, bis sie überhaupt glaubten, dass du wiedergeboren bist. Ne? Also die unterstellten dir immer so komische Sachen. Also es gibt so eine inquisitorische Frömmigkeit, die schaut immer genau nach, ob der auch richtig so jetzt so im richtigen Sinne wiedergeboren ist oder sowas alles. Also da hat man auch viel Scheiß und viel Mist erlebt, Entschuldigung. Also, das war das Erste. Im Zentrum aller Dinge erleben wir vollendetes Glück, da wird gelobt. Und im Zentrum aller Dinge wird kein Leid mehr sein. Stellt euch das mal vor. Im Himmel wird viel gelacht. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Stellt euch vor, ein Dasein ohne Tränen. Ein Dasein ohne Trauer, ohne Angst, ohne Klage, ohne Leid, ohne Schmerz. Jetzt kennen wir das alles noch. Und der Tod ist das große schmerzliche Rätsel unseres irdischen Lebens. Vielleicht hast du mal einen ganz lieben, dir nahestehenden Menschen hergeben müssen. Er ist gestorben. Und das ist schon schrecklich. Das ist wirklich schrecklich. Also, als unser Sohn gestorben war, habe ich gedacht, ich könnte nie mehr lachen. Das war so furchtbar, auch die Umstände so furchtbar. So furchtbar. Aber dann stimmt es doch. Jesus hat ja mal gesagt, selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Das ist ein Trost, der von ihm kommt. Ja. Und dann ja, haben wir denn doch wieder lachen können und so weiter. Aber es hat schon lange, lange gedauert. Lange gedauert. Die Freude am Evangelium muss oft durch Leidenstäler hindurchgetragen werden. Gott aber wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und dann im Zentrum aller Dinge gibt es auch keine Bedrohung mehr. Das gilt auch für die Völker. Leiden ist nicht das letzte Wort der Geschichte, sondern Freude. Wir werden loben und lachen. Alle Tränen sind genommen. Und nun kommt alles darauf an, dass wir das Zentrum aller Dinge auch erreichen. Wir und die anderen auch. Das ist mein dritter Teil zum Zentrum der Dinge. Sind wir alle eingeladen. Wir sollen kommen und nehmen und bekommen alles umsonst. Das nennen die Theologen die Rechtfertigung des Gottlosen allein aus Gnaden. Das Wasser des Lebens, so heißt es, das ist eben nichts anderes als das ewige Leben selber. Das ewige Leben selber. Kommt, dieses große, starke kommt. Dieses Ziel der Ewigkeit darf keiner verfehlen. Keiner verfehlen. Ich hoffe ja das von Herzen, dass ihr alle hier wirklich gekommen seid zu ihm, zum Thron der Ewigkeit, zu Jesus Christus. Und wenn du da nicht ganz gewiss bist, dann kannst du das tun. Das darfst du überhaupt nicht kompliziert machen. Du darfst einfach kommen. Ja? Irgendwann habe ich dann gesagt, als mir das alles klar wird, Herr, ich komme jetzt. Ich komme jetzt. Und seitdem weiß ich, gehöre ich zu ihm. Ja? Und so. Also man kann ein Gebet sprechen, aber auch immer sagen, Herr, ich komme jetzt zu dir, will ab jetzt dir gehören und danke, dass ich dir jetzt gehöre. So gilt das, so gilt das. Er hat ein großes Ziel, kommt. Und das Ziel hat er auch mit denen, die du kennst, die ihn noch nicht kennen. Die ihn noch nicht kennen. Es wäre so wichtig, dass wir barmherzige Gemeinden werden, dass wir darunter leiden, dass Menschen Jesus noch nicht kennen. Wenigstens bei denen darunter leiden, die uns bekannt sind, dass wir leiden, darunter leiden, dass sie Jesus nicht kennen. Habe jetzt in diesen Tagen einen schweren Kummer erlebt. Einer meiner Enkelkinder sagt, Gott, bester Opa, du glaubst das ja, aber ich glaube das schon lange nicht mehr, sagt mir ein Enkelkind. Ja. Ja, dann fuhr er wieder heim, mach dir keine Sorgen, Opa, macht nichts und so. Ich sage, naja, mach doch was. Und so. Das tut weh, weißt du? Das tut richtig weh. Ihr Lieben, dass wir Schmerzen spüren. Wenn wir Leute kennen, die wir auch mögen vielleicht, die ihn noch nicht kennen, dann lasst uns Sturm beten. Lasst uns Sturm beten. Und alles tun, dass sie doch zu ihm finden. Darum geht es. Darum geht es. Und da war ja nun auch so dieses furchtbar ernste Wort mit dem feurigen Pfuhl und so weiter. Das dürfen wir nicht verschweigen. Die Feigen und Ungläubigen und Frevler und Mörder, die Unzüchtigen, die Zauberer, Götzendiener, Lügner und so weiter, deren Teil wird sein, der feurige Pfuhl. Mir ist da was aufgefallen. Diese schrecklichen Dinge, von denen hier geredet wird, sind eigentlich Dinge, die uns gar nicht so fremd sind, von denen wir ja nicht gefeit sind. Ja? Aber wir sind nicht für den feurigen Pfuhl, sondern für das ewige Ziel geschaffen. Und darum kommt es darauf an, dieses kommt und nehmt umsonst. Kommt und nehmt umsonst. Wir unterscheiden uns nicht von denen im feurigen Pfuhl. Das ist nämlich unser altes Wesen. Das ist unser altes Wesen. unser altes Herz, das ist unser alter Charakter, aber wir dürfen uns waschen im Blut des Lammes. Wir dürfen uns waschen im Blut des Lammes. Ein starkes Bild. Gemeint ist, dass wir Jesu Opfer am Kreuz für uns in Anspruch nehmen. Für uns in Anspruch nehmen. Sein Blut macht uns rein von aller Sünde. Wen da dürstet, sagt Jesus, der komme und trinke das Wasser des Lebens umsonst. Ihr Lieben, das Wort umsonst ist eins der schönsten Worte der Heiligen Schrift. An diesem Wort umsonst hat sich Martin Luther bekehrt. Das Wort steht zum Beispiel unter anderem im Römerbrief. Das heißt auf Griechisch Dorian. Dorian, Dorothea. Heißt hier jemand Dorothea? Das heißt nämlich Gottesgeschenk. Nicht? Und Dorian, das heißt Geschenkweise. Das heißt Geschenkweise. Und als Luther das gelesen hat im Römerbrief, da ist sozusagen die Freudenbombe geplatzt. Da hat er sich bekehrt. Da hat er gewusst, worum es eigentlich geht. Geschenkweise gerecht. Und dann hatte Luther, ja, der hatte ja die ganze Heilige Schrift dann übersetzt. Altes Testament, Neues Testament. Im Mittelalter gab es keinen Menschen, behaupte ich jetzt mal, der die Bibel so gut kannte wie Martin Luther. Der hatte das Alte Testament übersetzt, Satz für Satz, und das Neue Testament, Satz für Satz. Und als er alles übersetzt hatte, sagte er, und jetzt sage ich euch, was das Wichtigste ist in der ganzen Heiligen Schrift. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Da sagt Martin Luther, das Wichtigste in der Heiligen Schrift ist, dass du Christus aufnimmst. So. Also, so ein bisschen müssen Freikirchler auch den Martin Luther mögen. Ne? Das hat er nämlich gesagt. Das hat er gesagt, dass du Christus aufnimmst. Und damit gehe ich immer hausieren in meiner gottlosen Kirche. Ja? Da gibt es so viele Pfarrer, die sagen, das ist doch alles nur evangelikal, dass man sich bekehren muss. Das ist doch evangelikal, dass man Jesus aufnehmen muss. Dann sage ich, nein, das ist Lutheris. Ne? So. Die haben alle keine Ahnung. Nein, das ist Lutheris. Das hat Martin Luther so gesagt. So gesagt. In der Offenbarung steht, und damit komme ich jetzt zum Schluss, in der Offenbarung steht, ein Regenbogen war um den Thron. Der Regenbogen ist das Zeichen der Geduld und der Treue Gottes. Mit dem Regenbogen sagt Gott, wenn du untreu warst, so war ich dir doch immer treu. Wo du lau warst, hab ich für dich gebrannt. Wo du müde warst, hab ich dich bewacht. Wo du gestrauchelt bist, hab ich dich gehalten. Wo du mich vergessen hast, hab ich beständig an dich gedacht. Und wo du gefallen bist, hab ich dich wieder aufgerichtet. Das alles sagt der Regenbogen der Treue Gottes. Ihr Lieben, wo wären wir, wenn Gottes Treue nicht wäre? Wir können nur mit großer Sehnsucht nach diesem Thron schauen. Dort sind wir Menschen wirklich zu Hause. Dort ist unser Herr, der auf uns wartet, im Zentrum aller Dinge. Zum Schluss eine Begebenheit von Paul Le Sœur. Das war ein zu seiner Zeit bekannter Pfarrer in Deutschland. Und dieser Paul Le Sœur erzählt Folgendes. Ich lese das mal vor. Auf dem Dampfer, der mich nach Amerika trug, also eine Zeit da fuhr man noch mit dem Schiff. Auf dem Dampfer, der mich nach Amerika trug, hockte immer wieder auf derselben Stufe ein altes Mütterchen. Ihre Hände zitterten, ihr Sohn war ausgewandert und hatte es zu einer gesicherten Stellung gebracht, sodass er seine alte Mutter herüberrufen konnte. Sie hatte das große Wagnis unternommen und das Schiff bestiegen. Man merkte, dass es ihr unheimlich war. Vielleicht konnte sie sich von Amerika auch gar keine Vorstellungen machen. Aber eins hatte ihr den Mut zu der großen Fahrt gegeben, dass er da ist auf der anderen Seite und auf sie wartet. Und dann schließt Paul Le Sœur, wenn wir weiter nichts von der anderen Seite wüssten, als dass Jesus da ist und auf uns wartet, so wäre das schon genug. Ihr Lieben, dieses Leben ist nicht genug. Wir gehören ins Zentrum aller Dinge. Im Zentrum aller Dinge erleben wir vollendetes Glück. Im Zentrum aller Dinge wird kein Leid mehr sein. Und zum Zentrum aller Dinge sind wir alle eingeladen. Und bitte, 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 sagt das weiter und ladet andere dazu ein. Amen.